So, die körperlich Anwesenden dürfen langsam zum Ende kommen und die nicht körperlich Anwesenden, die MP3-Hörer, die heiße ich jetzt nochmal herzlich willkommen. Was ihr im Hintergrund hört, ist mein Sohn. Der wird euch immer wieder mal kurz beglücken mit seinen Attacken, aber das ist nicht schlimm. Also, wenn du dir gerade diese MP3 anhörst, super, sehr cool. Ich hoffe, du hast auch ein Skript vorliegen und steig einfach mit uns ein. Ihr seht, nach dem Einstieg haben wir erstmal einen kurzen Einsatz von der Sarah hier vorne. Und zwar HDH als biblische Gemeinde. Kannst du nach vorne kommen?
Versteht ihr mich auch ohne Mikro? Dann würde ich das lieber ohne Mikro machen. Wegen der Aufnahme? Ich dachte, das liegt vor mir, das hört mich doch gut. Nein. Nö. Also es wird auch nur ganz kurz zur Frage, was es heißt, dass Haus des Herrn eine biblische Gemeinde ist. Als Grundwert wäre es ja interessant zu wissen, was es heißt. Und man kann sich fragen, heißt das, dass wir als Gemeinde die Bibel kennen? Heißt das, dass wir die Bibel predigen? Heißt das, dass wir Bibel so leben, wie die Bibel, dass wir Gemeinde so leben, wie die Bibel Gemeinde beschreibt? Und ich glaube, wisst, das ist genau alles das. Zum einen wollen wir als Gemeinde, und damit ist Haus des Herrn groß, sonntags die Treffen, und auch Haus des Herrn klein, die Hausgruppen unter der Woche gemeint, Gemeinde so leben, wie die Bibel sie beschreibt. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2 heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Was ganz praktisch Punkte sind, was wir machen können. Wir treffen uns, wir hören Lehre, wir haben Gemeinschaft, wir nehmen Abendmahl zusammen, wir beten zusammen. Oder im 1. Korinther 14, Vers 26 heißt, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Und da finde ich einfach so cool, dass dass die Bibel die Gemeinde als Einheit sieht, als jeder ist wichtig, jeder hat was zu geben, jeder ist Teil davon, und das ist gut so. Und da fällt einem natürlich ganz spontan eine Bibelstelle dazu ein, im 1. Korinther 12, wo es nämlich heißt, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihm am Leib, wie er wollte. Punkt. Gefragt habe ich mich auch, was ist das Ziel des Ganzen, wo soll das hin, was ist die Richtung? Und das haben wir in der einen Bibelstelle schon mal gehabt, wo es heißt, alles geschehe zur Erbauung innerhalb der Gemeinde, dass sie sich auferbaut, dass es ihr gut geht. Und auch der Auftrag, den wir haben als Gemeinde, der in Matthäus 28 steht, geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist so der Punkt, Gemeinde zu leben, wie die Bibel Gemeinde beschreibt, Teil davon zumindest. Und dann sind wir aber auch eine Gemeinde, die die Bibel kennt oder die die Bibel immer besser kennenlernen will, was vielleicht ganz praktisch ein bisschen einfacher in den Hausgruppen geht, weil man da einfach viel mehr oder intensiver gemeinsam regelmäßig die Bibel lesen kann, sie studieren kann, sie erforschen kann. Und das zu tun ist so cool, weil die Bibel das Wort Gottes ist und das ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Juhu! Lohnt sich. Und auch dieser letzte Punkt, dass wir als Gemeinde die Bibel predigen, sowohl sonntags in der Gemeinde als auch in den Hausgruppen unter der Woche, ist Teil davon, weil wir die Bibel als einzigen Maßstab unserer Lehre und auch unseres persönlichen Lebens nehmen, die irgendwie die Richtschnur ist für das, was wir tun, und auch ja, das einzige wirkliche wahre Wort Gottes ist, auf dem wir stehen wollen. Und Psalm 119, Vers 11 heißt, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Die Bibel sagt uns, was Sünde ist, sie sagt uns, was richtig und falsch ist. Sie hilft uns einfach in unserem praktischen Leben. Und die Predigt und das Wort und die Lehre brauchen wir einfach, um unsere Gedanken, um unser Herz damit zu füllen, damit das einfach reinkommt und sich auch in unserem Leben auswirken kann. Und genau, dann komme ich zur allerletzten Bibelstelle schon. Und ihr könnt wissen, wo die steht, bestimmt. Da heißt es nämlich, die kennen wir schon, die haben wir sogar mal in der Gemeinde auswendig gelernt. Ich habe ein Telefon dabei gewonnen. Da steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Wo steht's? Es ist die andere Übersetzung, ist ein bisschen, ja, gut.
2. Timotheus
4? Nein? 2. Timotheus 3,16 steht's. Genau. Und in diesem Sinne ist HDH eine biblische Gemeinde.
Dankeschön, Sarah. Sieh, das Teil blinkt. Soll es blinken? Ja, okay. So, genau, Jesse, du darfst einmal klicken. Ganz kurzer Abschnitt, wie kann ich im Bibellesen wachsen? Was habt ihr, einfach mal Stichwort habt, was habt ihr geschrieben bei eurer ersten Frage, inwiefern euch Bibellesen in eurem Alltag segnet? Ich werde es dann nochmal wiederholen für die MP3.
Wie ich mich verhalten soll.
Also Verhaltensregeln bekommst du für den Alltag, okay?
Anleitung, Hilfe fürs Gebet.
Anleitung fürs Gebet,
Korrigiert den Fokus.
Fokus korrigieren,
Deckt Charakterschwächen auf.
Die Bibel deckt Charakterschwächen auf. Wow, das klingt alles so ganz schön hart.
Macht Mut in schwierigen Situationen.
Beeinflusst mich in meinen täglichen Entscheidungen. Anne? Ah, sorry, ich dachte, du meldest dich. Dann die Bibel ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Hans-Martin? Markus? Entschuldigung.
Danke.
Das ist verewigt für immer. Ne?
Gib mir eine andere Perspektive.
Gib dir eine andere Perspektive, okay.
Holt aus dem Alltag raus.
Die Bibel holt einen aus dem Alltag raus. Okay.
Beziehung zum Gott.
Beziehung ist. Okay, die Bibellese in deinem Alltag bedeutet, dass du auch in deiner Beziehung mit Gott bleibst und diese Beziehung bleibt intakt. Okay, schön. Die Frage, die uns jetzt zuerst beschäftigt, ist, wie kann ich im Bibellesen wachsen? Wir halten es relativ kurz, weil wir glauben, dass ihr da alle schon relativ gute Vorstellungen habt, aber wir wiederholen es einfach mal. Ich habe das in drei Grundprinzipien oder Grundtipps zusammengefasst. Der erste Tipp ist, lerne Gott kennen. Die Bibel ist ein Fenster. Ich setze voraus, dass alle hier in diesem Raum vor allem deshalb da sind, weil sie hungrig nach Gott sind. Oder weil sie Hausgruppenleiter sind und kommen müssen. Aber die sind hoffentlich auch hungrig nach Gott. Ihr habt sicherlich größtenteils den Blog im neuesten Newsletter gelesen und ich möchte einfach zwei Zitate aus dem Blog vorlesen. Wenn man erstmal so weit ist, dass man sich selbst zitieren kann, das ist ziemlich cool. Erstes Zitat, John Piper vergleicht die Bibel mit einem Fenster. Auch wenn sie einen schönen Rahmen hat und aus schönem Glas gearbeitet wurde, ist sie dennoch nicht das eigentliche Objekt der Betrachtung. Die Bibel ist vielmehr das Fenster, durch das wir Gott erkennen können. Also, lerne Gott kennen, die Bibel ist ein Fenster. Und das zweite Zitat ist aus einer Predigt von Hartwig Henke, da schreibt er, ich habe es in Schriftform gefunden, eine Beziehung zu Gott, die nicht das Nachsinnen über das Wort der Schrift an die erste Stelle setzt, ist eine Beziehung der Illusion. Sie ist Träumerei. Wer sollte denn unsere Gedanken und Empfindungen über Gott prüfen und korrigieren, wenn nicht das geschriebene Wort? Und der letzte Satz ist ziemlich treffend. Ohne das Wort würdest du nur mit einem Fantasiegott leben. Also erster Tipp, um Durchbruch im Bibellesen zu bekommen, ist, deine Einstellung zur Bibel zu verändern und zu erkennen, die Bibel ist ein Fenster und Bibellesen bedeutet, in ein Fenster zu gucken, durch ein Fenster durchzugucken und Gott besser zu erkennen. Und ohne Bibellesen wirst du es nicht schaffen, von einem Fantasie-Gottesbild wegzukommen und zu einem biblischen Gottesbild hinzukommen. Die Bibel ist der Maßstab für deine Gottesbeziehung, für dein Gottesbild. Zweiter Tipp, lerne die Bibel kennen. lesen Sie ganz. Was meine ich damit? Ich habe eine Illustration für euch. Stell dir einfach vor, ich komme Samstagmorgens bei dir vorbei, klingle, halte dir einen Schlüssel vors Gesicht und sage, guck mal, das ist der Schlüssel zu einem Ferrari und der Ferrari, der steht jetzt vor deiner Haustür, ich schenke ihn dir. So, und dann gehe ich. Ich bin einfach ein selbstloser Typ, ich verschenke öfter mal Ferraris. Und nach einem Jahr komme ich wieder bei dir vorbei und frage dich, na, wie war es so mit dem Ferrari, das erste Jahr mit dem Ferrari, wie war es? Und du sagst dann, ja, ganz cool, ich habe ab und zu mal die Fahrradtür geöffnet und ich habe auch reingeschaut und ich habe mich auch mal reingesetzt und zum Beispiel das Radio, boah, voll cooler Sound, ja, das Radio habe ich öfter mal angeschalten und habe den Sound gecheckt, super gut, richtiger Ferrari-Radio-Sound. Oder der Rückspiegel, der ist sogar elektrisch verstellbar. Ich sitze öfter mal in den Ferrari und verstelle den Rückspiegel. Hoch, runter, links, rechts, Hammer. Und der ist übrigens auch beheizt im Winter. Oberhammer. Und ich frage dann, wie jetzt? Du bist noch gar nicht mit dem Ferrari gefahren? In dem ganzen Jahr bist du nicht mit dem Ferrari gefahren? Und dann sagst du, nö, dazu müsste ich erstmal die Kupplung studieren. Die Kupplung ist ein ganz interessantes Pedal und ja, bevor ich losfahren kann, brauche ich die Kupplung und ich, im nächsten Jahr werde ich mir mal so richtig Gedanken machen über die Kupplung. Aber nur, wenn der Herr mit dem Gedanken auch einverstanden ist. Und ich sage dann, ist das dein Ernst? Du bist jetzt das ganze Jahr nur da gesessen, hast mal ein Radio angemacht, den Spiegel verstellt und bist nicht einmal gefahren. Ich habe dir das Auto eingeschenkt, damit du von A nach B gelangst und dabei auch noch richtig viel Spaß hast. Leg los und fahr Auto. Und dann sagst du hoffentlich nicht, ach, Autofahren. So richtig Autofahren mit dem Ferrari? Das ist aber ganz schön gesetzlich. ich möchte mir erstmal die Rücksitze angucken für eine Zeit. Es ist ein abstruses Beispiel und es ist natürlich übertrieben dargestellt, aber so übertrieben ist es gar nicht, weil wir als Christen und jetzt nicht wir als Haus des Herrn, sondern die Christen allgemein in der westlichen Welt sehr stark sich so verhalten, als hätten sie einen Ferrari geschenkt bekommen und fahren nicht damit. Wir gehen mit der Bibel ähnlich um. Wenn wir uns vorstellen, dass Gott uns die Bibel gegeben hat und uns klar machen, dass die Bibel Gottes Wort, Gottes Offenbarung seiner selbst für uns ist, dann gehen wir oft so um, als wäre es ein Ferrari, aber wir fahren nicht damit. Was ich damit sagen möchte, die Bibel ist keine Snackbar, genauso wie der Ferrari nicht ein riesengroßes Radio ist, sondern die Bibel ist dafür da, dass wir sie kennenlernen, dass wir Gott darin erkennen und dass wir weiterkommen. Und wir sind dazu aufgerufen, als Christen das ganze Teil kennenzulernen. Und nicht nur Schritt für Schritt anzugucken, sondern eine Ferrari wirst du erst kennengelernt haben, wenn du damit gefahren bist. Sprich, lies die Bibel ganz. Ja? Lies nicht am Tag einen Vers und das war's dann, sondern lies an einem Tag 5 Kapitel. Und dann lies nochmal einzelne Verse, die dir wichtig geworden sind. Lerne die Bibel erst kennen. Und dann kannst du anfangen, die Sahnehäubchen noch oben drauf zu nehmen. Danach kannst du dir die Rosinen rauspicken. Fühl dich herausgefordert, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, weil es Gottes Wort ist und du musst es kennen. Und letzter Punkt, Disziplin ist ein non-negotiable matter. Eine Sache, die nicht verhandelbar ist. Ohne Disziplin geht es nicht. Die Jessie hat in der Predigt zum Thema Bibel das Beispiel gebracht, dass sie mich liebt und deswegen steht sie morgens um 5:30 mit mir auf, um zu frühstücken und Bibel zu lesen. Und das tut sie, weil sie mich liebt. Aber manchmal oder meistens, wenn der Wecker klingelt, ist es erstmal eine Frage der Disziplin. Aber wenn sie aus Disziplin aufsteht, heißt es nicht, dass sie mich nicht mehr liebt oder dass ich das nicht cool finde. Sondern dann ist die Disziplin einfach auch ein Zeichen ihrer Liebe zu mir. Und so ist es auch mit dem Bibellesen. Der Anspruch, regelmäßig in der Bibel zu lesen, ist nicht gesetzlich. Und bedeutet nicht Gesetzlichkeit. Das ist so ein Gespenst, das durch das Gehirn der Christen schwirrt. Ja? Jeden Tag Bibel lesen, boah, ist ganz schön gesetzlich und ganz schön hart. Und was ist, wenn ich sie lese nur aus Pflichtbewusstsein und Disziplin? Das ist gut. Du stehst jeden Morgen auf aus Pflichtbewusstsein und Disziplin, um Geld zu verdienen oder um zu studieren. Die Bibel definiert Gesetzlichkeit als den Glauben, dass uns unsere Werke retten können. Keiner hier in diesem Raum glaubt, dass die Bibel und das Bibellesen uns rettet. Ja? Oder? Also gehe ich mal von aus. Bibellesen hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Wenn wir regelmäßig beten oder in der Bibel lesen, in den Gottesdienst gehen, reden wir von Disziplin. Disziplin ist ein gutes Wort, eine gute Sache. Disziplin ist nicht böse. Es steht auch im Skript, aber ihr könnt es euch nochmal extra zitieren. Disziplin ist etwas Gutes. Wir brauchen Disziplin als Christen. Disziplin ist ein biblisches Prinzip. Die Bibel fordert andauernd Disziplin von Gottes Kindern. Also bitte, wenn du dir eine Sache merkst, wenn eine Information dich transformieren soll heute Morgen, dann ist es die, verabschiede dich von dem Gedanken, dass Disziplin etwas Schlechtes ist. Jesus sagte, dass man von jedem Wort lebt, das aus Gottes Mund kommt. Wenn man sich dieser Wahrheit bewusst ist, ist tägliches Bibellesen nicht gesetzlich, sondern folgerichtig und einfach nur vernünftig. Was da in diesem Buch drin steht, jedes einzelne Wort ist für dich und es ist wie Brot zum Überleben. Also nimm dir vor, jeden Tag in der Bibel zu lesen und zieh das dann auch durch. Du wirst gesegnet sein. Das ist die Message für jeden von euch. Gut. Bevor wir zu dem ganz, ganz praktischen Teil übergehen, mit der Überschrift, was muss ich wissen und wie kann ich dieses Wissen umsetzen, um die Bibel besser zu verstehen, werden wir erstmal so einen kleinen Trivia-Teil einbauen. Die Jessica hat ein bisschen was vorbereitet mit der Überschrift Bible Facts. Okay, ihr werdet jetzt mal ein paar Bible Facts bekommen von der Jessie. Und ich klicke dann für dich, okay?
Ja, die habe ich.
Wo denn? Hey. Hi, morgen. Schön, nachdem wir heute euch einfach voll den Input geben wollen über Bibel, gehört dazu Bible Facts. Ich bin fasziniert. Und ich hoffe, dass ihr fasziniert werdet, weil es faszinierend ist. Die Bibel sind 66 Bücher ohne Apokryphen. Könnt ihr nachgucken, könnt ihr auch gerne mal erzählen. Es sollten auch in eurer Bibel 66 Bücher sein, ohne Apokryphen. Was ist das Besondere an der Bibel? Jetzt fangen wir erstmal allgemein über die Bibel an. Die Bibel ist zum Teil älter als 3400 Jahre. Wir lesen heute ein Buch, das in seinen ältesten Bereichen älter ist als 3400 Jahre. Und es haben 40 verschiedene Autoren 1500 Jahre Zeitabschnitt an diesem Buch geschrieben. Und das ist, was vor dir liegt. Und es ist erstaunlich, wie das zu einem Buch geworden ist, dass 40 Leute daran geschrieben haben, dass es eine Dauer war von 1500 Jahren und dass dieses eine Buch dabei so rausgekommen ist.
3500?
Nee, das älteste Schriftstück ist 3400 Jahre alt, aber vor 2000 Jahren haben wir ja nichts mehr daran ergänzt.
Ach, stimmt.
Also, insofern. Das Tolle an der Bibel ist, die unterschiedlichen Leute, die sie geschrieben haben, es waren ganz unterschiedliche Menschen. Es waren Menschen, die Könige waren, es waren Leute dabei, die Bauern waren, es waren Leute dabei, die Fischer waren, es waren Leute dabei, die Ärzte waren, es waren Militärführer dabei, es waren Hirten dabei und all diese unterschiedlichen Menschen mit ihren unterschiedlichen Berufungen, Begabungen, mit ihrem unterschiedlichen Hintergrund haben zusammen an diesem Buch geschrieben und es ist trotzdem ein sehr, sehr, sehr einheitliches Buch geworden. Die Bibel ist geschrieben worden in drei verschiedenen Sprachen. Die Bibel wurde geschrieben in Hebräisch, das allermeiste im Alten Testament, zum Teil Aramäisch und sie wurde auch noch geschrieben in Griechisch, das Neue Testament. Die Bibel ist an ganz verschiedenen Orten entstanden. Die Bibel ist entstanden in der Wüste, im Königspalast, im Kerker, im Exil, in Jerusalem, auf Patmos. Die Bibel ist ein Allrounder sozusagen. Ich hoffe, dass wenn ihr das nächste Mal eure Bibel aufschlagt, ihr euch einfach bewusst macht, was für ein Schatz das ist und was für ein Wunder eine Bibel einfach ist. Was ich faszinierend fand, ich will euch ein bisschen was erzählen über das Alte Testament, nicht zu viel, ein bisschen was über das Neue Testament. Unser Altes Testament ist deckungsgleich mit all den heiligen Schriften, die die Juden haben. Sie sind anders da, in einer anderen Reihenfolge, ein bisschen anders zusammengefasst, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Jetzt die Frage, warum sagen wir, dass wir, oder warum gibt es Bibeln mit Apokryphen und es gibt Bibeln ohne Apokryphen. Das sind ja auch Schriften aus dem Alten Testament, das sind ja keine neutestamentlichen Schriften. Und der Grund, warum das so ist, liegt daran, dass die Juden nach dem Exil zum Teil nach Alexandria gegangen sind und ein großer Teil ist zurück nach Israel gegangen. Und in Israel haben sie sich an die Heiligen Schriften gehalten, so wie sie bei uns in der Bibel drinstehen. Und in Alexandria, die haben dort Griechisch gesprochen, wurde die Bibel neu übersetzt. Und da wurden die Apokryphen mit dazu übersetzt. Und dann gab es eben die große Frage, gehören die rein, gehören die nicht rein? Ein paar Konfessionen sagen, ja, sie gehören rein. Und so die allermeisten sagen eigentlich, nee, wir wollen uns an dem festhalten, was eigentlich auch in Israel zu dem Zeitpunkt das Alte Testament bzw. die Heilige Schrift war. Deswegen lassen wir sie weg. So hat sich das mit den Apokryphen ergeben. Was ist euer Lieblingsbuch im Alten Testament? Jesaja?
Samuel?
Psalm?
Sprüche?
Römer? Okay, was ist denn noch im Alten Testament? Was hast du mir recht?
Teile von Richter.
Teile von Richter? The Bloody Ones? Okay.
Eigentlich auch erst von Mose.
Erster Mose?
Haggai.
Maleachi? Haggai? Es ist nicht faszinierend, hier sitzen gerade eben 30 Leute in einem Raum und es gibt ganz unterschiedliche Bücher, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Dinge, die uns wirklich gut gefallen, wo wir als erstes dran denken. Wie ist es, habt ihr euch schon mal gefragt, wie kam es zum Neuen Testament? Oder ich erzähle euch, wie es zum Neuen Testament gekommen wurde. Im Alten Testament, das war faszinierend, haben die Juden es so gemacht, dass sie schon immer die Heiligen Schriften abgeschrieben haben, erstaunlicherweise aber immer die Abschrift verbrannt haben. Also das, was nicht die Abschrift, sondern das Alte haben sie dann verbrannt und haben dann die neue weiter behalten. Das heißt, es war eigentlich üblich, Schriften immer wieder zu kopieren. Und jetzt war es im Neuen Testament schon so, dass auch Paulus Briefe geschrieben hat, wissen wir ja alle, und dass die bereits auch kopiert wurden. Das heißt, schon 70 nach Christus hat man festgestellt, gab es die ersten Zusammenfassungen von Briefen von Paulus, die bereits unter den einzelnen Gemeinden herumgereicht wurden. Oder wir haben ja auch gelesen, das sagt, wenn ihr den Brief von Laodicea bekommt, dann guckt, dass ihr die austauscht und dass ihr sie gemeinsam lest. Das heißt, schon damals war es eigentlich üblich, diese Schriften herumzureichen. 100 im ersten Jahrhundert, ziemlich am Ende, hat man bereits ein Buch gefunden, wo die ersten vier Evangelien zusammengefasst wurden. Das heißt, obwohl die an ganz unterschiedlichen Orten geschrieben wurden, das heißt Markus in Rom, Matthäus in Syrien, Johannes in Ephesus, hatten sie sich schon zusammengetragen und haben das so als ein Evangelium herumgereicht. Im zweiten Jahrhundert hat man dann überlegt, man sollte doch ein Buch haben, also man sollte das doch ein bisschen fester legen, was ist die Heilige Schrift, was gehört da dazu. Und die Kirchenväter, das heißt diejenigen, die damals über der Kirche standen, haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, das Wichtigste, was einen Bibeltext oder was ein Buch in diese Heilige Schrift hineinbringen kann, ist die Tatsache, dass der Autor oder die Verfasserschaft von einem von Jesus selbst berufenen Apostel ist. Oder dass es von einem Apostel autorisiert wurde. Und so haben sie das, also es gab schon ganz viele Schriften, aber so haben sie das eingegrenzt. Das waren die Kirchenväter, haben gesagt, das ist der Beginn davon. Jetzt hatten sie immer noch ganz viele Bücher, allerdings Papyri. Das heißt, sie hatten noch kein Buch. Im dritten Jahrhundert war das Faszinierende, es kam zum ersten Mal die Buchform auf. Abgeschrieben, nicht kopiert, deshalb kam dann sehr viel später. Aber sie konnten es in Bücher fassen. Und das war dann die Gelegenheit zu einem Zeitpunkt, wo das Evangelium mittlerweile auch in Rom war und in ganz vielen, 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 vielen Orten, zu sagen, wie können wir das bedienen, dass es eigentlich wahnsinnig wächst, indem wir viele, viele Bücher erstellen. Und das heißt, man hat Skriptorien gemacht. Man hat, einer saß vorne und hat die Heiligen Schriften, die Bücher, also des Neuen Testaments und des Alten Testaments, die sie damals dazu gezählt haben, ganz langsam vorgelesen. Und 25 Leute saßen in dem Raum und haben dabei munter mitgeschrieben. Und auf die Art und Weise haben sie innerhalb von, naja, kurzer Zeit eine Menge heilige Schriften produziert, die sie dann eigentlich in der ganzen damaligen Welt als die Heilige Schrift ausgegeben haben. Aber es war zu dem Zeitpunkt immer noch nicht ganz klar, ist das jetzt wirklich, ist es das, wo wir sagen, das ist die Heilige Schrift oder auch nicht. Es gab immer noch Briefe, da haben ein paar gesagt, ja, die nehmen wir rein, es haben ein paar gesagt, nein, die nehmen wir nicht rein. Und im 4. Jahrhundert gab es dann, das ist so ein geschichtlicher Begriff, die Synode von Karthago. Und da haben sie festgemacht, warum welcher Brief anhand der Kriterien, wie zum Beispiel die Verfasserschaft, in die Bibel hineingehört oder warum nicht. Und seitdem ist die Bibel so, wie sie ist und wurde auch nicht mehr verändert. Das heißt, ihr liest ein Buch, das 400 nach Christus das letzte Mal so richtig zusammengestellt wurde und seitdem unverändert ist. Ist die Bibel unfehlbar? Ist eine ganz faszinierende Frage, die einem dabei hochkommt, wie gehe ich mit der Bibel um? Es gibt Leute, die sagen, ja gut, das sind ja ganz nette Ideen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, das Alte Testament ist für mich ein Märchenbuch. Wie soll ich mit der Bibel umgehen? Und wir als evangelikale Christen sagen, dass Gottes Wort unfehlbar ist. Und auf den Teil muss ich jetzt nochmal reingehen. Ist die Bibel unfehlbar? Ja, die Bibel ist unfehlbar. Was meinen wir damit? Wir sagen, dass Gottes Wort völlig von Gott inspiriert, eingegeben, das griechische Wort dafür ist eingehaucht, wie auch immer, also auf Deutsch übersetzt, eingehaucht ist, aber natürlich hat Gott dazu menschliche Schreiber benutzt. Wie kommen wir darauf? Wir lesen, in, das hatten wir vorhin von der Sarah, 2. Timotheus 3, 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben zur Lehre. Da steht drin, alle Schrift ist von Gott eingegeben zur Lehre. In 1. Korinther 2, 13 steht drin, Gott wacht über jedes Wort. Hier, deswegen sagen wir auch, das ist nicht nur so der große Gedanke, der von Gott eingegeben wurde und die Leute haben es dann niedergeschrieben, sondern es steht drin, Gott wacht über jedes Wort. Was meine ich jetzt, wenn ich sage, also wir sagen, die Bibel ist unfehlbar. Wir sagen, oder die Definition dafür, das heißt dann auch die völlige Inspiration ist der Fachbegriff dafür, das bedeutet, dass die Originalmanuskripte der Bibel von Männern, die unter der Führung und Kontrolle des Heiligen Geistes, der sich ihre Individualität und Begabung bediente, so geschrieben wurden, dass als Ergebnis ein bis in jedes Wort vollkommene und irrtumslose Offenbarung Gottes den Menschen gegeben wurde. Ich wiederhole es nochmal. Es geht, die völlige Inspiration gilt nur erstmal für die Originalmanuskripte. Das heißt, Abschriften, die später getan wurden, müssen nicht mehr wortwörtlich und völlig von Gott, also diesen Originalen übereinstimmen, sondern es kann passieren, dass beim Abschreiben in Skriptorien der eine was mehr dazu geschrieben hat, einer mal gepennt hat und auch so den Teilchen weggelassen hat. Aber also die Originalmanuskripte sind 100% von Gott inspiriert. Mit, indem er durch die Führung des Heiligen Geistes und aber auch der individuellen Begabung der Einzelnen, die sie geschrieben haben, daraus diese Worte gemacht hat. Genau. Jetzt. Obwohl wir jetzt natürlich sagen, okay, in deiner heutigen Bibel kann es passieren, dass ein Schreibfehler drin ist. Es kann sein, dass ein Teil fehlt. Es kann sein, dass irgendwas ergänzt wurde. Seit 200 Jahren ist die Forschung damit beschäftigt, herauszufinden, indem sie alte Schriftstücke vergleicht, was hineingekommen ist, was ersetzt wurde. Deswegen gibt es auch immer wieder Revidierungen. Ja, warum ist die revidierte Elberfelder jetzt ein bisschen anders als die vor einiger Zeit? Weil man immer wieder in Kleinigkeiten einen alten Text findet, der ein bisschen anders ist, wo man dann herausfindet, was ist jetzt da eigentlich genau, was ist der richtige Wortlaut. Was natürlich auch ein Punkt ist, ist, dass jede Übersetzung in eine andere Sprache eine gewisse Interpretation mit sich bringt. Ja, weil allein, das merkt ihr, wenn ihr jemanden kennt, der Amerikanisch spricht, der denkt ein bisschen anders. Die gleichen Worte sagen in ihm ein kleines bisschen anders aus als jetzt in mir. Oder mein Hintergrund ist ein bisschen anders. Und so gibt es ja ganz kleine Veränderungen. Es ist aber tatsächlich so, und das finde ich ganz gut und das möchte ich euch sagen, Zitat aus dem Handbuch zur Bibel, 2,5 Jahrhunderte sorgfältiger Arbeit haben einen Text des Neuen Testamentes erschlossen, der dem Urtext weitgehend nahe kommt. In wenigen Fällen gibt es noch Zweifel über den genauen Wortlaut des Textes, aber die Stellen sind unbedeutend. Und jetzt kommt das Wichtige, berühren nicht das Wesen der neutestamentlichen Lehre. Das heißt, selbst wenn es vielleicht irgendwo ein kleines Wörtchen gibt, wo man sich nicht ganz sicher ist, war es so oder war es ein bisschen anders, das Wesen der neuen testamentlichen Lehre steht absolut fest. Und was auch faszinierend ist, ihr habt gehört, es gibt die Schriftrollen von Qumran und die sind 1000 Jahre älter als die damals ältesten erhalteten Schriftrollen, die man hatte. Und die haben die verglichen und die haben festgestellt, dass sie fast identisch sind. Das heißt, obwohl da 1000 Jahre, Menschen über die 1000 Jahre dazwischen liegen, entsprachen die fast dem Wortlaut, das sie 1000 Jahre später abgeschrieben haben. Das heißt, es gibt nichts, was so genau immer wieder weitergegeben wurde als die Bibel. Und deswegen haben wir eine große Sicherheit. Oder deswegen können wir sagen, wir glauben fest, dass die Bibel absolut in Gottes Wort unfehlbar ist. Aber es bietet sich an für uns, die wir alle immer Übersetzungen lesen, niemals das Original. Mehrere Übersetzungen zu lesen. Ja, wenn du dich auf ein Wort stützt, lies mehrere Übersetzungen. Guck mal nach, was das Wort im Griechischen geheißen hat. Guck mal nach, was das Wort im Hebräischen geheißen hat. Guck mal nach, wo sie dieses Wort in anderen Bereichen in der Bibel benutzt haben, damit du herausfinden kannst, welche Bedeutung es noch haben kann, damit sich in dir eher ein Verständnis dafür formt, was dieses Wort wirklich bedeutet. Diese Arbeit müssen wir tun. Wir können nicht einfach die NGÜ hochhalten und uns da das kleinste UND raussuchen und sagen, wenn hier UND steht, dann ist es für mein Leben absolut verbindlich. Sondern die Aufgabe haben wir, dass wir da immer wieder forschen gehen und einfach die verschiedenen Übersetzungen zur Rate ziehen. Die Unfehlbarkeit der Bibel. Ich möchte euch noch ein paar Gründe, warum, die uns einfach einleuchten müssen, warum die Bibel unfehlbar ist. Das erste ist das Wunder, die Unzerstörbarkeit der Bibel. 3400 Jahre im ältesten Schriftstück. Sie ist immer noch da. Sie ist das meistgedruckte Buch der Welt. Es ist ein Wunder, dass dieses Buch so in der Ganzheit noch vorhanden ist. Der zweite Grund, die innere Einheit. 40 Autoren, 1500 Jahre und trotzdem ein Buch. Der nächste Grund, erfüllte Prophetien. Ja, mittlerweile leben wir so viel später, dass wir einige Sachen sehen können, die in der Bibel prophezeit wurden, die wir heute schon als Faktum sehen können. Noch ein Grund. Wenn wir die Bibel lesen, spüren wir oder bestätigt Gott sein Wort durch Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Dass es einfach klar macht. Ja, Gott steht hinter seinem Buch. Und der letzte Grund, den ich euch geben möchte, ist, Jesus Christus untermauert seine Aussagen im Neuen Testament durch Worte aus dem Alten Testament. Das heißt, er hat die Bibel auch als unfehlbar und als völlig inspiriertes Wort von Gott gesehen.
Dankeschön. Noch ein kleiner Hinweis. Wir haben in dem Skript, das ihr nachher bekommt, einen kleinen Schreibfehler. Bei der Definition der völligen Inspiration steht drüber göttliche Inspiration. Der Begriff der völligen Inspiration bezieht sich auf den Originaltext, auf das Originalmanuskript. Dass da göttliche Inspiration steht, heißt nicht, dass wir glauben, dass nur das Originalmanuskript göttlich inspiriert ist. Wir glauben, dass die Bibel, so wie wir sie jetzt haben, immer noch göttlich inspiriert ist. Das heißt, wenn ihr nachher das Skript bekommt, geht zur Definition, streicht göttlich bei göttlicher Inspiration durch und schreibt dann hin voll, was war das? Völlige Inspiration, genau, das ist der genaue Begriff. Also, Jesse, ist jetzt Zeit für die Pause? Pause, 5 Minuten Pause, schnappt euch Kuchen, schnappt euch Kaffee, schnappt euch Tee, haben wir alles da hinten stehen. Und wir fangen dann pünktlich an. Wie viel machen wir jetzt? Dann fangen wir um 2:45 an. Ja? Und ihr dürft dann gerne noch weiter essen und trinken und so weiter. Schöne Pause.
Na, ist eine 10-Minuten Pause, oder?
Open End, gut abbauen. Steven?
I have some with me.
Yeah.
What do you take?
Well, I took.